Also jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, Erfolg ist Zufriedenheit. Und ich glaube, das ist der ultimative Erfolg, den man erleben kann, dass wenn man von dem, was man macht, leben kann, es liebt und dementsprechend zufrieden ist.
Ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte dafür ist, sich mit Menschen zu umgeben, die dir das Gefühl geben, dass es normal ist, das zu schaffen, was du gern schaffen willst. Also dieses neue Normal. Das ist Fearless and Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit, wie sie den Sprung geschafft haben, was ihre eigene Vision ist und wie sie diese gefunden haben. Wir sprechen über Herausforderungen, über gute und schlechte Entscheidungen, über gute Strategien und übers Scheitern. Und natürlich geht es auch immer darum, wie man es schafft, selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Anastasia Lammer, der Gründerin und Inhaberin der Marke Anna und Nina. Begonnen hat alles vor einigen Jahren mit einem Instagram-Account und einer Reise nach Asien. Und heute ist Anna und Nina ein Unternehmen mit eigenem Foodblog, Adventskalender, Kochbuch und bald einer eigenen Fernsehsendung. Ich selbst folge Anna und Nina schon wirklich lang und habe schon das ein oder andere Rezept von ihnen lieben gelernt. Besonders das Bananenbrot mit Chiasamen gibt es bei uns fast jede Woche. Mit Anna spreche ich heute über die Entstehungsgeschichte und wie aus diesem kleinen Projekt zweier Freundinnen so ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern wurde. Wir reden darüber, warum es für sie so wichtig war, von Anfang an Hilfe anzunehmen und zu lernen, was ihre Schwächen sind. Es geht um Selbstvertrauen und was einem helfen kann, davon mehr zu gewinnen, um ihre Definition von Erfolg und ob sie sich heute als selbst als erfolgreich sieht und was eigentlich das Geheimnis ist, um ein neues Level zu erreichen. Anna, wie geht's dir heute?
Mir geht's sehr gut. Ich nehme gerade meinen allerersten Podcast auf und ich freue mich riesig, ja, weil ich wollte das schon so lange mal machen, bin aber nie dazu gekommen, deshalb perfekt.
Sehr cool, das freut mich natürlich sehr. Ja, ich bin auch super gespannt und ich folge dir schon lange. Und habe schon immer so dieses Gefühl gehabt, also seit ich eigentlich den Podcast mache, stehst du so ein bisschen auf meiner Liste. Und ja, jetzt ist es soweit und ich freue mich, dass du hier bist und dass es jetzt endlich geklappt hat mit dem Termin. Anna, erzähl uns mal so ein bisschen, ihr habt ja diesen Foodblog ganz ursprünglich mal zu zweit gestartet. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt allein bist bei Anna und Nina?
Genau, wir haben vor circa, was ist das, 7 Jahre, wenn nicht sogar noch länger, haben wir den Foodblog gestartet, Anna und Nina, zu zweit. Das war auf einer Asienreise. Da haben uns immer wieder Leute kontaktiert und meinten, ja, hey, schickt uns Bilder, zeigt uns, was ihr macht. Und wir waren immer so, ja, wir können nicht all diesen Kollegen und Freunden Bilder schicken, das ist so viel aufwendig. Und irgendwann haben wir dann gecheckt, ah ja, natürlich, es gibt ja Social Media, das ist ja genau perfekt dafür. Haben unseren Instagram-Kanal lanciert und sind dann extrem schnell sehr stark gewachsen. Das haben wir dann immer, wie so nebenbei, haben wir uns um unseren Instagram-Kanal gekümmert. Das irgendwie macht das dann so süchtig, oder? Wenn man schnell wächst, dann denkt man sich, wow, okay, krass, ich will weitermachen. Damals gab es den Instagram-Algorithmus nicht wie heute. Es war alles irgendwie viel einfacher und es hat einfach immer extrem viel Spaß gemacht. Und dann wurde uns wie klar, okay, wir brauchen viel Zeit dafür. Da haben wir auch das so eingeteilt, dass sie irgendwie immer an den geraden Tagen und ich habe ungerade gemacht oder umgekehrt. Und wir haben das nebenher gemacht, neben der Hotelfachschule. Da haben wir uns auch ursprünglich zuerst kennengelernt, Nina und ich. Und dann kam irgendwie der Punkt, also irgendwann dann der Punkt, dass Nina selbst ein Restaurant eröffnet hat. Und es war dann einfach zu viel. Also irgendwann merkt man, auf allen Hochzeiten zu tanzen ist nicht möglich. Und dann ist halt die Frage, okay, wie geht man jetzt weiter? Was sind so die Ziele? Ich wollte es unbedingt weiterführen, weil wir dazu mal dann auch schon einen Blog dazu aufgebaut hatten und halt eine echt coole Community dazu aufgebaut haben. Nina war dann aber so ein bisschen an dem Punkt, wo sie meinte, ja, sie möchte unbedingt sich einfach voll auf dieses Restaurantprojekt fokussieren, weil ein Restaurant eröffnen braucht einfach, also ich meine, jede Ressource, die man hat, körperlich und mental.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Und dann haben wir uns mal so entschieden, dass sie so 3 Monate sich rauszieht, dass sie einfach sich voll aufs Opening fokussieren kann und ich mich, und ich einfach das ganze Instagram mache. In diesen 3 Monaten habe ich gemerkt, dass ich ohne Nina nicht will, dass es super wichtig ist, dass man zu zweit ist. Und Nina hat wie gemerkt, dass sie einfach die Ressourcen nicht hat, wieder zurückzukommen, alles nebenbei zu machen. Und so haben wir dann entschieden, dass sie sich echt zurückzieht und ich mir dafür wie andere Leute ins Team hole, ins Boot hole, die mir helfen, um Anna und Nina weiter wachsen zu lassen und die Ziele zu verfolgen, die wir anfangs gemeinsam hatten und die ich jetzt wie alleine weiterverfolge.
Was sind das für Ziele?
Wir haben zum Beispiel gerade jetzt unser Kochbuch lanciert. Das war immer schon so auf meiner Bucketliste. Ich wusste, ich muss irgendwann ein Kochbuch rausbringen und jetzt hat es sich richtig gut angefühlt. Die Corona-Zeit konnte ich genau für das nutzen. Dann eine eigene Fernsehsendung. Wenn wirklich alles klappt und uns Corona keinen Strich durch die Rechnung zieht, dann wird es im April eine Fernsehsendung geben.
Ja. Mega cool.
Ja, aber mal schauen. Ich glaube erst dran, wenn es dann wirklich ausgestrahlt wird mit den heutigen Restriktionen und allem.
Ja, kann ja noch einiges dazwischen kommen, ja. Ich glaube, eh in der Medienbranche geht alles auch so schnell und dann es ist an einem Tag so und am nächsten kann es schon wieder anders sein. Deshalb, ja, ich drücke dir Daumen auf jeden Fall.
Absolut. Und dann haben wir noch ganz viele andere Projekte, wie zum Beispiel unser Adventskalender. Den haben wir jetzt schon 3 Jahre gemacht. Jetzt starten wir ins 4. Jahr. Da werden wir auch viel anpassen. Das sind 24 Tüten, die gefüllt sind mit regionalen Lebensmitteln von kleinen Manufakturen. Und den kann man dann bei uns auf der Webseite erwerben und den schicken wir dann immer zu den Leuten nach Hause. Das ist ein unheimlich cooles Projekt, was immer wahnsinnig viel Arbeit mit sich bringt.
Ich wollte es gerade sagen, ja, das klingt so mega cool und es sieht super fancy aus und es sind ja wirklich mega coole Produkte drin. Ich habe das ja dieses Jahr bei meiner Freundin Pascal, die den bei euch gewonnen hat, so ein bisschen mit beobachten dürfen, was da alles drin ist. Und es ist ja, und dann denke ich so, das ist einfach ein brutaler Aufwand, das alles zusammenzustellen, zu packen, zu verschicken, Werbung zu machen dafür.
Wahnsinnsaufwand, wirklich Wahnsinn. Wir haben das im 1. Jahr, amüsanterweise haben wir das noch selbst gemacht. Da dachten wir nämlich, dass das schaffen wir. Das waren 200 Stück und diese Stück sind dann gekommen bei meinem damaligen Arbeitgeber Betty Bossi, habe ich dann angefragt, ob es okay ist, wenn wir die dort lagern. Die haben glücklicherweise ja gesagt, weil das wäre sonst gar nicht möglich gewesen in der normalen Wohnung. Und da muss man sich vorstellen, haben wir wie eine Packstraße aufgebaut am Wochenende, weil wir hatten nur ein einziges Wochenende, um diese 200 Kalender zu packen. Oh. Und dann haben wir uns Einkaufswegen genommen. Wir haben die so wie ausgeliehen für 48 Stunden und sind dann immer diese Packstraße entlang gefahren mit diesen Einkaufswegen. Es war so furchtbar. Wir hatten so Rückenweh. Es war also wirklich sowas, werde ich nie mehr machen. Das war so crazy. wir haben jeden mobilisiert, den wir mobilisieren konnten. Wir haben halb Fremden haben wir angerufen und meinten so, hey, wir sind absolut am Anschlag. Bitte komm uns helfen. Aber es ging, wir haben es geschafft und jetzt seither wissen wir, was es heißt, wenn man die einpackt und wie sie perfekt eingepackt werden müssen.
Das ist ja das, man lernt ja auch immer so viel dabei, mal abgesehen davon, wie man das einpackt, sondern auch so, wie man im Team zusammenarbeitet und so. Du hast es vorhin schon erwähnt, dass du ja für dich klar war, als die Nina sich verabschiedet hat von Anna und Nina, dass du dir andere Leute ins Boot holen musstest. Das würde mich mal noch interessieren, wie du da rangegangen bist, wie du entschieden hast, für was du Hilfe brauchst und auch, ja, wie das für dich war, tatsächlich nach Hilfe zu fragen. Weil ich glaube, das ist was, womit viele, viele strugglen, Hilfe anzunehmen oder überhaupt nach Hilfe zu fragen. Wie war das so für dich? Wie bist du da rangegangen? Wie hat sich das angefühlt?
Ich habe jemanden in meinem näheren Umfeld, der mich wahnsinnig motiviert und mir auch immer wieder vorgerechnet hat, dass es möglich ist, sich Hilfe reinzuholen. Dass es wichtig ist, dass man sich Hilfe holt und dass man sich bewusst ist, wo seine Stärken sind und wo seine Schwächen sind. Und ich kenne meine Schwächen sehr gut. Ich kenne meine Stärken auch sehr gut. Und mir ist absolut bewusst, dass wenn ich beginne, administrative Arbeit zu machen, dass dann die Hütte abfackelt. Und es ist, selbstständig sein bedeutet administrative Hölle. Zumindest aus meiner Perspektive. So viele E-Mails, so viel Backoffice-Arbeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben mittlerweile eine GmbH gegründet. Es ist einfach super wichtig, dass man Leute um sich hat, die wirklich wissen, was man braucht und einem helfen können. Und mir war immer irgendwie, ich wusste, ich bin nicht gut in dem. Ich habe mich dann aber nicht wirklich getraut, diesen Schritt zu gehen. Und dann ist aber dieser Punkt gekommen, dass Nina ausgetreten ist. Ich hatte eine Sehnenscheidentzündung, konnte dementsprechend kein einziges E-Mail selbst beantworten. Mhm. Musste für alles um Hilfe bitten.
Hast und du dann Sprachnachrichten geschickt oder?
Ja, Sprachnachrichten. Es war super, super mühsam, echt. Ich bin fast durchgedreht. Und dann habe ich ich kannte damals Sabrina schon, aber noch nicht so gut. Und dann haben wir irgendwie uns ausgetauscht und sie meinte so, hey, weil sie ist ein Freelancer und sie meinte, hey, ich kann dir da schon mal helfen. Wir können das mal zusammen angucken. Und das war jetzt das ist jetzt schon 2 Jahre her, denke ich. Ja, ungefähr. Und dann hat sie da wie begonnen, dass sie einfach so ein bisschen aufgeräumt hat, Struktur reingebracht und begonnen hat, E-Mails so ein bisschen zu beantworten. Weil wir bekommen auch sehr viele Anfragen, die wir einfach absagen. Und mittlerweile haben wir die Policy, dass eigentlich jedes E-Mail, das wir erhalten, beantwortet wird. Und damals, früher, als wir das als Hobby, so als Sidekick gemacht haben, war das dann halt so, manchmal wurde was beantwortet, manchmal nicht, vieles ging unter, weil wir einfach die Kapazitäten gar nicht hatten, uns um all das zu kümmern, was dazu zugehört. Und das heißt, dass wir dann einfach die E-Mails, die uns wirklich interessiert haben, da haben wir geantwortet und alles andere haben wir dann echt vernachlässigt. Und da sind wir schon heute, also wirklich heute stehen wir da ganz, ganz anders. Und ich kann das nur jedem empfehlen, dass man sich überlegt, hey, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und auch wenn es ein finanzielles Risiko bedeutet, man kann nur besser werden dadurch, dass man sich Leute holt, die einen wie vervollständigen. Also man braucht immer jemanden, der das Gegenstück von einem selbst ist.
Das setzt natürlich voraus, dass man sich selbst auch sehr gut kennt, oder? Dass man
und ehrlich sich, ist zu sich selbst.
Sich wirklich ehrlich gegenüber sich selbst ist, genau. Und sich die eigenen Schwächen auch wirklich zugestehen kann. Ich meine, niemand ist perfekt. Und ich glaube, das ist eben auch so eine Illusion, die wir alle noch so in uns tragen oder viele von uns in uns tragen, dass man, um erfolgreich zu sein oder dass die großen erfolgreichen Namen, dass sie das alleine geschafft haben. Und das ist einfach kompletter Quatsch. Niemand hat das bisher alleine geschafft und alle hatten in irgendeiner Form Hilfe. Und ich glaube eben auch, je früher man sich bereit macht dafür, Hilfe anzunehmen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und die eigenen Schwächen anzuerkennen und dann eben auch tatsächlich um Hilfe fragt und es nicht immer wieder aufschiebt, desto leichter geht's ja, oder?
Definitiv. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man sich Leute ins Boot holt. Auch wenn es zuerst eben so ein bisschen, einerseits hat man immer diese finanziellen Ängste, die habe ich auch, sehr, sehr viele. Und andererseits bedeutet es natürlich auch, dass man wie jemanden so einarbeiten muss, dass es dass es zur vollsten Zufriedenheit erledigt wird. Und Eigentlich habe ich mich immer so eingestuft, dass es für mich nicht so schwierig ist, Arbeit abzugeben. Mhm. Ich bin jetzt nicht irgendwie so Micromanagement, dass ich zu allen komplett überall reinreden will. Aber dann müssten wir jetzt alle fragen, die mit mir arbeiten, wie ich denn so bin. Weil ich bin dann schon die um 11 in der Nacht auch mal ein WhatsApp schreibt, so, hey, Thumbnail, YouTube, finde ich, wieso ist es jetzt so, dass ich habe ein anderes abgenommen. Und so, und ich habe das ist aber auch irgendwo gut, wenn man so eine Balance hat, dass man die Leute selbst wirklich laufen lässt, weil wenn man gute Leute hat, dann laufen die eh besser selbst, als wenn man da dahinter ist.
Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Anna, sich davon frei zu machen, dass man selbst alles am besten kann. Das ist ja Quatsch. Es gibt da draußen Leute, die sind spezialisiert in dem, die haben ihre eigene Zone of Genius und niemand auf dieser Welt, dessen Zone of Genius ist, komplette Selbstständigkeit. Wir alle haben Bereiche, in denen wir richtig gut sind, in denen wir richtig zur Höchstform auflaufen und andere Bereiche, in denen es eben nicht so rund läuft. Und dafür gibt es andere Leute, die eben genau in diesen Bereichen das erstens richtig gern machen und zweitens richtig gut machen. Und ich finde es fast schon egoistisch, alles allein zu machen, wenn es da draußen Leute gibt, die sich ein Bein ausreißen würden, um davon leben zu können, um das ihren Job nennen zu können. Und das ist so crazy.
Lustig, ich würde das überhaupt nicht als Egoismus bezeichnen, sondern also man steht sich ja mehr selbst im Weg. Somit, wenn ich jetzt entscheide, also erstens, ganz im Ernst, niemand, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da draußen das Gefühl hat, dass er perfekt ist. Also, I hate to break it to you. aber ja, vielleicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden Perfekten da draußen gibt. Und man muss seine Fehler annehmen. Ich sage sogar immer, man muss sie embracen, man muss dazu stehen. Und genauso muss man auch raustreten. Und wenn ich habe wahnsinnig viele Punkte, in denen ich wirklich nicht gut bin. Wir haben das Administrative angesprochen. Auch meine E-Mails, ich schreibe keine rechtschreibfehlerfreien E-Mails. Da ist oft ein Kommafehler etc. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mit meinem Kochbuch, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass ich mein Lektorat selbst machen könnte, dann würde das einfach nicht fehlerfrei rausgehen. Beziehungsweise man sieht selbst die Fehler ja oft auch nicht. Und somit ist es ja umso wichtiger, dass man dann immer wieder Leute hat, die einfach mal drüber schauen. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich selbst, oder dass ich glaube nicht, dass sich die Leute so einschätzen, dass sie denken, sie können es besser. Ich glaube, der Durchschnitt schätzt sich oft so ein, dass man sich denkt, man kann sich das nicht leisten. Aber wenn ich mir jetzt überlege, was es bedeuten würde, wenn ich Texte selbst korrigieren müsste, die ich selbst geschrieben habe, wo ich die Fehler oft selbst nicht mehr sehe, versus ich mache schon was anderes, ich arbeite schon an einem neuen Projekt und dann kommt jemand rein mit einem komplett frischen oder frischen Gedankengut, liest sich das durch, sieht die Fehler viel schneller und einfacher und dann haben wir wie zusammen viel schneller ans Ziel gekommen, als dass, wenn ich mich da komplett abmurkse, total unmotiviert bin und einfach die Fehler nicht mehr finde. Und das mit dem Text ist jetzt nur eine Sache. Da gibt's eine Million Sachen, die ich jetzt aufzählen könnte, wo es so wichtig ist, dass man einfach andere Leute reinholt, sei es als Bouncing Board, dass man ein bisschen einen anderen Blickwinkel bekommt, weil manchmal ist man auch einfach im Tunnel. Das bin ich auch oft. Und auch, dass man einfach schneller vorankommt. Weil am Ende vom Tag Man kann nur wachsen, indem man Leute dazu holt. Es ist fast unmöglich, mit sich alleine zu wachsen.
Ja, das glaube ich auch. Also es gibt schon Beispiele von Solopreneuren, die es allein ziemlich weit geschafft haben. Aber die Frage, die mir sich immer stellt, ist dann auch, zu welchem Preis? Also was möchte man denn tatsächlich an Zeit arbeiten und wie viele Stunden möchte man tatsächlich selbst investieren? Und ist es dann tatsächlich nachhaltig? Also wie viele Jahre kann man das dann aufrechterhalten, so zu leben und so zu arbeiten? Und ist man dann nicht vielleicht nach 3 oder 4 Jahren so ausgebrannt, dass man gar keine Lust mehr hat? Ich glaube, es ist sehr viel nachhaltiger, möglichst früh Hilfe anzunehmen.
Ja, das ist sicher so. Was mich extrem beeindruckt hat, ich habe einen Podcast gehört über Deutschlands größte Influencerin.
Caro Dauer.
Nee,
ja.
Ich liebe Caro Dauer, aber es ist eine andere.
Ach so.
Eine größere. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt aber erwähnen soll oder nicht, aber es ist Pamela Reif. Und okay. Ich dachte mir immer, okay, was die aufgebaut hat, ist ja absolut Wahnsinn. Also ich meine, da knie nieder, oder? Mhm. Und dann habe ich die im Podcast gehört. Erstens kam die super sympathisch rüber. Da war ich sehr erstaunt. Also wirklich so super offen, super sympathisch. Und sie meinte, sie macht alles selbst. Sie hat kein Management, sie hat niemanden sonst. Und ihr Bruder macht 1-2 Videos. Und jetzt ganz neu ist er angestellt. Mhm. Und das hat mich so schockiert.
Ja.
Ja. Weil das so ein komplett anderer Weg ist, den ich gehe. Also ich möchte eigentlich wie auch sagen, je nachdem, was man machen möchte und wo man hin möchte, ist es natürlich möglich, alles selbst zu machen. Ebenso die Pamela Reif Machine.
Caro Dauer macht das eben auch so. Die war 2020, glaube ich, bei Matze Hilscher im Podcast zu Gast. Und da hat sie das eben auch erzählt, dass sie alles noch selbst macht.
Ja, alles sehr beeindruckend. Wirklich sehr beeindruckend.
Unglaublich.
Und ich meine, Caro Dauer, ich finde sie unglaublich toll. Ich folge ihr und so, aber Pamela Reif hat ja jetzt auch Kochbücher rausgebracht. Sie hat eine eigene Food-Linie und so. Und das hat ja Caro Dauer wie alles nicht. Und somit denke ich mir schon, dass da Pamela, also ich frage mich immer, wie die das macht mit ihren Stunden. Wann macht die das noch nebenbei? Mhm. Aber für mich ist ganz klar, wenn ich jetzt auch das nur schon das Adventskalenderprojekt, da arbeite ich mit einer engen Freundin zusammen, das haben wir zusammen aufgebaut, das ist Sophie. Und das wäre gar nicht möglich, wenn ich das noch nebenbei alleine stemmen würde, weil das ist mittlerweile wie ein eigenes, komplett eigenes Projekt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, es gibt so verschiedene Wege und jeder muss für sich selbst entscheiden, welchen Weg er geht. Aber ich empfehle ganz klar, den Weg zu gehen, sich zurückzulehnen und mal kurz überlegen, hey, wo brauche ich Stärken, wo brauche ich Leute, die mir helfen?
Absolut, ja. Als du mit der Nina gestartet hast, euren Blog, damals war das ja wirklich noch so ein ganz lockeres Blogprojekt. Du hast gesagt, ihr habt auf Instagram mal gestartet, eure Bilder von Thailand zu teilen. Was waren denn so, als es dann wirklich so ein bisschen ernster wurde und ihr das Gefühl hattet, okay, hier passiert jetzt gerade was, das wird so ein kleines Unternehmen vielleicht oder das könnte vielleicht eine Selbstständigkeit werden. Was waren da so eure Herausforderungen am Beginn?
Also das hätten wir uns gar nie vorstellen können, dass das überhaupt mal sowas wird. Und ich weiß noch, die allererste Anfrage, da sind wir hingefahren zu dieser Agentur. Und schon auf dem Weg dorthin waren wir so, what, das muss ein Fehler sein. Weil damals, das gab's damals alles nicht. Da hat niemand von Influencer-Marketing gesprochen oder so. Das war alles irgendwie so. Und das war eine recht große Kampagne. Und dann meinten die eben so, hey, es geht darum, dass ihr Leute darauf aufmerksam macht, welche Länder es gibt, so zu bereisen. Und immer so ein Quiz dazu. Und alles mit Essen. Und wir waren so, boah, so toll. Was ist denn das für eine coole Anfrage? Okay. Und ich weiß noch, da haben wir denen eine Offerte geschickt und wir waren so, keine Ahnung, was wir da jetzt verlangen sollen. Wir hatten echt so, oder weil wir waren beide angestellt nebenbei und es war so völlig, wir hatten einfach keine Ahnung, keine Referenzen. Und ich weiß noch, wir haben dann lange, bis wir endlich diese Offerte fertig hatten, dann ging das durch, die haben das angenommen und dann diese Posts erstellen. Da haben wir uns, also ich meine, mittlerweile wären wir 100-mal so schnell und wir haben uns immer zu zweit getroffen und haben dann wirklich den ganzen Tag an einem Post rumgearbeitet, haben 100 verschiedene Sachen ausprobiert. Teilweise wurden die Fotos unglaublich toll, teilweise wurden sie einfach nicht so schön, egal wie viel Zeit wir investiert hatten, weil wir einfach das war überhaupt nicht unser, oder bis jetzt war einfach immer alles so aus dem Bauch raus. Und das war sicher eine Herausforderung, dieses Ganze mal das erste Mal. Und auch das Aufgleisen. Ich weiß noch, bis wir das Ganze niedergeschrieben hatten und alles. Das war irgendwie so wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig. Und heute
euer Konzept, was habt ihr niedergeschrieben?
Ja, das ganze Konzept haben wir niedergeschrieben, daher jeden einzelnen Post halt, die Vorbereitung. Dann der Kunde wollte immer wissen, was auf jedem Foto zu sehen ist.
Okay, ja.
Und dann mussten wir das wirklich kurz aufschreiben, bis wir das dann zusammen hatten, uns überlegt hatten und so. Und heute bin ich natürlich extrem routiniert in dem, oder? Weil ich das so viel mache. Das heißt, heute schreibe ich so Konzepte viel, viel schneller und es geht viel, viel leichter. Aber damals wussten wir einfach nicht, wo anfangen. Also es war nicht unbedingt, dass wir nicht, also es ist nicht, dass wir nicht die kreativen Ideen hatten, sondern mehr, dass wir waren irgendwie so unerfahren und alles war so neu und wir mussten wie mal alles neu angehen und dann haben wir jede Idee 7-mal verworfen. Ich weiß auch, wir haben jedes Produkt vorab gekauft und dann haben wir das immer, also wir waren dann zum Beispiel, ein Ding war, weiß ich noch, war Portugal. Und dann haben wir uns entschieden, dachten wir so, okay, wir machen diese leckeren Törtchen mit so dieser Vanillecreme drin, diese Pasta Estenata. Und dann waren wir auch so unschlüssig, ja, sollen wir die jetzt kaufen oder sollen wir die jetzt lieber irgendwie oder selbst machen, sollen wir jetzt dann ein Rezept machen oder nicht? Ich weiß noch, das war stundenlang. Hey, nur kurz, hörst du das? Jetzt ist gerade ein Alarm.
Das ist bei uns. Einfach ignorieren, es geht gleich wieder auf.
Das ist jetzt wahrscheinlich überall, bei mir ist es auch.
Aha, oder ist es bei dir? Warte kurz. Nee, es ist bei mir auch.
Ja,
ist heute der erste Mittwoch im Monat.
Ja.
Ah. Dann werden immer Sirenen getestet um halb zwei, stimmt.
Es ist echt, besser kann es nicht sein, beim Podcast aufnehmen, Sirenen.
Hey, ich weiß, ich bin seit 12 Jahren in der Schweiz und an jedem Tag, wenn das ist, wundere ich mich wieder, was das ist.
Es ist echt einfach. Aber hörst du das jetzt gut? Das werden die Leute hören, oder?
Ja, das werden die hören. Wir lassen das drin oder schneiden das raus oder das ist überhaupt nicht so schlimm.
Okay, also sind wir ja froh, dass die Sirenen in der Schweiz funktionieren.
Ja, also wir sind mal sicher auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir fühlen uns sehr sicher.
Jetzt können wir wieder beruhigt schlafen.
Ja, genau. Ja, wir waren stehen geblieben, eben bei diesen Herausforderungen und...
Sorry, kurzfassen ist nicht mein Ding, hast du vielleicht schon gemerkt. Du musst mich viel mehr unterbrechen. So, jetzt ist fertig! Oder du hast nur 2 Sätze.
Es ist alles gut, Anna, wirklich. Halb so schlimm. Worauf ich eigentlich noch so ein bisschen mit dieser Frage abgezielt habe, ist, was du jetzt, also wann war für euch dieser Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt wird es irgendwie sowas Ernstes. War das so diese erste Kooperation oder wann war dieser Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt wird es irgendwie was Größeres oder jetzt wird es vielleicht irgendwie so eine Teilselbstständigkeit oder jetzt ist es so ein kleines Unternehmen. Wann war der Punkt für euch erreicht?
Nein, das kam erst viel später. Die erste Kooperation war so, ja, super nett, super toll, wir freuen uns total. Aber für uns war immer klar, wir wollen jetzt nicht da den Account monetarisieren, wir wollen jetzt hier überhaupt nicht. Es ist weiterhin Hobby und wir wollen einfach teilen, was wir Lust haben und wir wollen uns da nicht einengen. Und irgendwann kam das dann mit den E-Mails, dass wir dann immer mehr Anfragen hatten und so viele Einladungen. Man bekommt ja dann immer Einladungen von irgendwelchen Events und so. Und irgendwann war dann so, okay, diese E-Mails, wir schaffen es nicht, die zu beantworten. Also das muss sich wie jemand dem annehmen. Es reicht wie nicht, wenn wir das so einmal in der Woche nebenbei machen. Und auch diese Instagram-Messages, ich weiß noch, wir waren mal ein Wochenende, sind wir dann gemeinsam weg und meinten so, hey, jetzt räumen wir da mal auf. Oh mein Gott, was wir da gefunden haben. Irgendwie diesen Instagram Direct Messages. Da waren irgendwie 4000 Nachrichten, die wir nie beantwortet hatten. Und da sind wir dann mal so runter. Und da waren es viele so Anfragen von irgendwelchen Kooperationspartnern oder so. Und dann haben wir uns halt bei vielen entschuldigt und meinten, so, es tut uns so leid. Und dann haben wir wie entschieden, okay, jetzt starten wir wie von null von dort. Das war dann aber schon viel später. Was war das? Vielleicht so Mitte 2018 oder so? Oder nein, Anfang 2018 irgendwie so. Und dann habe ich auch entschieden, dass ich auf 80% runtergehe. Und Nina hat es sogar dann eine Zeit lang, also eine kurze Zeit, so übergangsmäßig Fulltime gemacht. Und okay, ja. Dann kam ihr Restaurant und dann irgendwann war ich so auf 50%, habe ich dann runtergeschraubt. Und dann war wie, irgendwann war klar, okay, adios, I'm jumping. Jetzt kommt die Klippe und ich muss sie nehmen, egal wie Angst ich habe. Das war dann, nachdem Nina ausgestiegen ist, war für mich wie klar, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, wohin der Weg gehen soll. Und dann dachte ich mir immer, hey, irgendwann bin ich 80, hoffentlich. Und dann denke ich so zurück und dann, das Wichtigste ist doch dann, dass man sich denkt, ja doch, ich habe es probiert. Mhm. Nicht, ah ja, ich habe es dann nicht gemacht. Und das überlege ich mir immer wieder, wenn ich dann irgendwo in 5 Jahren bin oder eben in 40 Jahren dort sitze oder noch länger und mir überlege, habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Und dann will ich es immer gemacht haben. Mhm. Das ist eigentlich so mein Antrieb.
Ja, wenn du so an diese Anfänge denkst, als es dann so ernster wurde und als das dann ja so ein bisschen mit mehr Konzept war, gibt's irgendwas, was du sagst, oder was würdest du rückwirkend anders machen, wenn rückblickend anders machen, wenn du könntest, mit dem Wissen vielleicht auch, was du heute hast, wo du sagst, ah, das hätte ich vielleicht mal früher machen sollen oder das hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen können, dann hätte ich mir vielleicht das eine oder andere erspart.
Es gibt mehrere Sachen. Also das eine ist sicher grundsätzlich Vertrauen haben. Vertrauen in alles. Und dass am Ende immer alles gut wird. Das heißt, irgendwie, wenn man hart arbeitet, dann lohnt sich das am Ende. Irgendwie geht's auf. Und am Anfang hatte ich solche Ängste. Echt, ich bin so Nächte wach gelegen. Irgendwie, ich hatte einfach, und es ist dann halt so, wenn man so angezündet ist von den Ängsten, dann arbeitet man irgendwie dann noch mehr und der Output ist dann halt irgendwie noch besser. Aber ich würde echt sagen, wichtig ist einfach, dass man Vertrauen hat. Und man muss sich auch mal Zeit für eine Auszeit geben. Also auch mal am Wochenende nicht arbeiten, auch wenn man selbstständig ist. Und ich am Anfang hatte ich immer das Gefühl, und das habe ich jetzt, mit dem kämpfe ich sehr, dass ich oft das Gefühl habe, ich mache zu wenig, weil ich irgendwie immer die Arbeit sehe. Und irgendwie weiß ich aber, dass ich eigentlich sicher zu viel arbeite. Und trotzdem habe ich immer diese innere Stimme, die so ist, so, boah, mach mehr, du könntest mehr, du bist nicht on top of your game. Und dass man halt wie nicht auf diese Stimme hört, sondern auf die andere Stimme, die dann so sagt, hey, es ist okay und alles wird gut und das wird schon und du machst das, irgendwie klappt das. Und ich glaube, die braucht jeder in sich. Also seid nett zu euch selbst und redet euch gut zu, weil wenn man selbstständig ist, ist das Leben eh schon so hart zu einem. Irgendwie klappt das. Dann
Ich würde da gerne noch kurz nachhaken. Klar. Hast du das von Natur aus? Bist du einfach ein Mensch, der ein großes Urvertrauen hat? Du hast es ja eben auch erwähnt, dass du große Ängste hattest. Wie hast du die überwunden? Wie bist du in dieses Vertrauen gekommen?
Also ich glaube schon, dass ich ein sehr positiver Mensch bin und ein sehr großes Urvertrauen habe grundsätzlich. Aber da ist wieder diese Person in meinem sehr engen Umfeld, die mir immer wieder sagt, er war sicher jemand, der mir geholfen hat, diese Klippe zu nehmen. Das hilft wahnsinnig. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass man sich, wenn man kann, Leute suchen sollte. Also für alle Selbstständigen da draußen, mein Tipp ist es, umgebt euch mit Leuten, die euch positive Vibes geben, also die euch wie sagen, es ist okay und ihr könnt das und ihr macht das, weil dann ist die Chance viel größer, dass man es macht, weil das sind eh schon, ich habe das Gefühl, die Welt besteht aus Controllern. Und wenn einem jeder jeden Tag erzählt, was schief gehen kann und jetzt ist Corona-Krise und wenn man jetzt kündet, dann findet man sowieso keine Jobs, weil jetzt haben gerade so viele Menschen keine Jobs.
Und die schlechteste Zeit, um sich selbstständig zu machen.
Genau, und alles so, es ist immer die schlechteste Zeit, um sich selbstständig zu machen oder immer die beste.
Ja.
Und wenn man weiß, in was man gut ist und davon überzeugt ist, dass das, was man macht, funktioniert, dann geht's. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das muss man sich als Mantra nehmen. Und dann klappt's auch. Ja. Aber hey, ich weiß noch, ich war so schlecht gelaunt für einen ganzen Monat. Ich war sowas von überdrüber. Ich war so wie, es war so, ich musste fast schon platzen, um diese Entscheidung zu fällen, weil ich war so, es war diese Doppelbelastung war schon so absolut am Limit und es hat irgendwie alles so nicht mehr gepasst und ich mochte meinen damaligen Job sehr gerne und vor allem die ganzen Leute dort, die vermisse ich bis heute, diesen Büroalltag, ich habe jetzt noch gute Freunde von dort, aber irgendwie war ich so schlecht gelaunt mit mir selbst und mit der ganzen Situation. Das war, ich weiß noch, einen ganzen Monat lang war das so wie, oh! Und dann war das irgendwie unaushaltbar. Und dann bin ich richtig geplatzt. Und dann war so, jetzt muss ich kündigen. Jetzt ist es Zeit. Jetzt muss ich einfach. Und ich glaube, jeder kommt irgendwie an diesen Punkt, wo er so wie merkt, es ist so unausstehlich. Boah, ich muss da raus. Ich muss aus allem raus.
Ja. Ich würde noch mal kurz darauf eingehen, auf dieses, sich mit Menschen zu umgeben, die dir einfach dieses Gefühl geben, dass du es schaffen kannst. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt und ich arbeite ja viel 1:1 mit Frauen, die auch so das nächste Level erreichen wollen oder die sich so weiterentwickeln wollen oder eben auch so diesen Sprung schaffen wollen. Und ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte dafür ist, sich mit Menschen zu umgeben, die dir das Gefühl geben, dass es normal ist, das zu schaffen, was du gern schaffen willst. Also dieses neue Normal neu zu definieren oder neu zu denken und sich mit Menschen zu umgeben, die den Umsatz machen, den du gern machen willst. Und dass es normal wird, dass man das schaffen kann. Dann glaubt man eben, dann kann man viel leichter auch daran glauben, dass es für einen selbst geht. Und genau das bringt dann eben dieses Vertrauen. Wenn man wirklich glaubt, dass es für einen selbst auch möglich ist, dann wird es eben auch möglich sein. Ne?
Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Und ich habe immer wieder hatte ich so Erlebnisse, die sehr prägend sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich diese halt wie so fürs innere Auge hält. Wie zum Beispiel, ich hatte mal ein Praktikum, das war so toll und da wollte ich unbedingt weiterarbeiten in diesem Praktikum. Und die meinten aber immer, sie haben keine offene Stelle und sie können mich nicht behalten. Und dann bin ich nach Hause und meinte so, ja, was mache ich jetzt? Und ich weiß noch, dass mein Vater zu mir meinte, ja, überleg dir, was die wirklich brauchen von dir und wie du wirklich was verändern kannst für die, weil du hast ja eh nichts zu verlieren. Und du hast überhaupt nichts zu verlieren, du hast ja eh keinen Job, also kannst du auch all in gehen.
Das stimmt, ja.
Und dann habe ich mich echt hingesetzt und habe eine Präsentation vorbereitet und hab dann denen erklärt, also ich weiß noch jemanden von der Geschäftsleitung, dass ich mit ihrem Social Media Auftritt ganz, ganz überhaupt nicht einig bin und dass ich es furchtbar finde, wie sie mit der jungen Zielgruppe, wie sie die angehen und dass ich nicht finde, dass sie zeitgemäß rüberkommen. Und das war dann wieder eine Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Und auf das hin habe ich dann echt einen Job bekommen.
Echt? Ja, hast du den Job bekommen?
Ja. Oh, wow. Sogar eine wahnsinnig tolle Stelle.
Wow.
Und das ist für mich so, was dieses, manchmal muss man sich immer wieder vor Augen halten, hey, warte mal, nothing to lose. Was steht denn dahinter? Was kann ich denn noch, oder was habe ich denn zu verlieren? Wenn ich eh schon in der Situation bin, wo die Firma zu mir sagt, hey, wir haben keinen Job für dich, dann kannst du auch aus einer, dann muss man so wie aus dieser Box rausgehen und sich überlegen, okay, was kann ich ihnen jetzt noch bieten, dass sie sich doch denken, doch, die brauchen wir. Und ich will jetzt niemandem so den Freipass geben, alle zu stalken und da irgendwie über eine Ziellinie hinauszuschießen. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon wichtig ist, dass man sich immer wieder so sagt, so, okay, hey, ich gehe jetzt noch ich nehme das jetzt noch auf mich und überlege mir, was ich da jetzt extra noch machen kann. Und das bringt einen meistens weiter.
Absolut, ja.
Und auch ganz, ganz großer Tipp an alle da draußen für die Lohnverhandlungen. Falls ihr angestellt seid und euch einfach besser stellen wollt, übt es zu Hause. Weil all diese Konversationen, die ich damals hatte, habe ich oft zu Hause geübt. Klingt voll weird, aber habe ich gemacht.
Ja, das klingt wirklich so ein bisschen weird, aber das gilt übrigens auch für so Preisgespräche, wenn man selbstständig ist. Das ist nicht nur für die Gehaltsverhandlung, sondern auch dieses Gespräch zu üben und diese Sicherheit zu üben, den eigenen Preis zu nennen.
Ja,
und sich nicht zu erklären. Die Marie Forleo hat es, glaube ich, in ihrem Buch empfohlen, dass man ich weiß gar nicht, wie sie das genannt hat, Pricing Party oder sowas, und man soll sich so ein paar Freunde einladen, also oder halt über Zoom. Und sich immer wieder fragen lassen von denen, ne, denen die Aufgabe geben, hey, fragt mich immer wieder, macht immer wieder Anfragen an mich. Weißt du, tut so, als wärt ihr Kunden und fragt immer wieder bei mir an nach meinem Preis. Und das einfach immer wieder zu üben, zu sagen, das und das ist mein Angebot und das kostet's. Und das zu üben, eben nicht sich zu erklären oder unsicher zu sein, sondern ja, sicher zu werden in dem.
Dafür ja, ist
Üben natürlich super hilfreich.
Im Pricing, da habe ich überhaupt auch mit den Jahren viel, viel gelernt. Und das ist auch mal weggehen. Dass man gar nicht...
Also mal absagen, meinst du, oder?
Ja, oder einfach, dass man sagt, das ist mein Preis, und dann kommt die Seite und meint so, ja, wir können aber nur so und so viel zahlen. Und dass man da dann wie nicht sofort einknickt, sondern so wie sagt so, nee, da gehe ich jetzt mal weg, und dann schreibe ich nicht sofort zurück, und dann kann ich halt auch schreiben, hey, nee, das passt mir nicht. Natürlich auch immer mit der Frage, wie wichtig ist einem der Job?
Ja.
Aber wenn man wie so nicht jetzt irgendwie 110% davon abhängig ist, dass man dann so wie sich diese Zeit nimmt, ein bisschen zurückzutreten und dann auch nicht einzubrechen. Und das ist sicher was, das ist für mich jetzt auch noch schwierig. Ich bin auch nicht irgendwie so dieser knallharte Tiger in den Verhandlungen. Aber ich denke, dass es sicher was sehr wichtig ist, dass man sich einfach nicht zu schnell und auch mal eine Nacht drüber schläft. Das bringt auch oft was.
Absolut, ja. Anna, würdest du sagen, dass du erfolgreich bist?
da hast du mich jetzt. Das ist ganz schwierig. Hättest du mich als 16-Jährige gefragt, ist das für dich erfolgreich, wenn sie das alles erreicht hat? Oder wenn du dann alles das erreicht hast, hätte ich sicher ja gesagt. Hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich sicher ja gesagt. Jetzt, wo ich hier bin und das mache, habe ich immer das Gefühl, ich bin noch nirgends. Was Ehrlich? Furchtbar ist und was ganz schlimm ist. Ich weiß, das ist nicht gut für meine Gesundheit. Irgendwie dieses immer angetrieben zu sein, ist schon was, ein Thema. Ich habe immer das Gefühl, noch einen und ich kann noch einen und so. Aber ja, irgendwie, ja. Also ich kann die Frage irgendwie nicht pauschal ja und pauschal nein beantworten, weil mein emotional und rational sich da irgendwie nicht ganz einig sind.
Was bedeutet denn Erfolg tatsächlich für dich? Wie definierst du das für dich?
Also jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, Erfolg ist Zufriedenheit. Und ich glaube, das ist der ultimative Erfolg, den man erleben kann, dass wenn man von dem, was man macht, leben kann, es liebt und dementsprechend zufrieden ist. Und ich liebe, was ich tue. Ich kann davon leben. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden.
Was heißt eigentlich?
Ja, eben, das ist dann trotzdem oft dieses, ich bin wie immer ein bisschen übermütig. Ja, ich glaube, ja, übermütig, das ist das richtige Wort. Ich habe die Balance noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich für das noch ein bisschen älter werden. Einerseits, wenn mein Terminkalender zu leer ist, das demotiviert mich furchtbar.
Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Fluch und der Segen davon, dass man so viel Potenzial überall sieht. Auf der einen Seite ist es ja eine unglaubliche Gabe zu sehen, was man noch entwickeln kann, wo es noch hingehen kann, auch diese Visionen zu haben. Und auf der anderen Seite ist es eben doch auch so ein kleiner Fluch, das immer zu sehen und immer zu sehen, wo es noch weitergehen kann. Und vielleicht kommt es daher, weil ich bin nämlich auch so ein bisschen so, dass ich nur schwer wirklich zufrieden sein kann mit dem, was ich erreicht habe, weil ich immer noch sehe, wie es noch weitergehen kann. Ich kann dann immer noch größer denken und noch weiter denken, und dann kann man noch dies und das und jenes, und aber dann ist man ja eigentlich nie fertig, oder?
Ja, ich glaube, fertig wird man eh nie. Es ist mehr die Frage, ist fertig werden überhaupt ein Ziel?
Das stimmt.
Ich glaube, fertig werden gibt's wenig, weil sonst was mache ich denn dann, wenn ich fertig bin?
Naja, warum
jetzt? Aha, so. Okay, ja, dann werde ich oft fertig und fange was Neues an. Aber für mich gibt's mehr so dieses, hey, ich weiß nicht, ich habe viel zu viele Ideen. Es ist wirklich, und ich bin so, ich muss mich wirklich zügeln, wirklich, 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 weil sonst würde ich jeden Tag irgendwie eine neue Idee anreißen. Anreißen ist mein größtes Hobby von allen. ich würde, was weiß ich, was ich alles aufbauen will, was ich alles, also alles ist, und ich sag zu allem ja, weil ich alles so toll finde und ich bin so leicht zu motivieren. Es ist wirklich, es ist dramatisch. ja, es ist ganz, und ich glaube, was ich mir jetzt wie so ein bisschen als Regel gesetzt habe, erstens, dass ich nicht sofort zusage, sondern ein, zwei Tage es mir überlege. Dann, wenn ich sogar mal so 3-4 Wochen sitzen lasse, das ist wirklich super schwierig für mich, und mir dann überlege, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Weil es ist schon so oft vorgekommen, dass ich irgendein Projekt in irgendeine Richtung stoße, mich schon voll einarbeite, viel raussuche, wirklich einfach viele Ressourcen für was aufwende und dann entscheide, dass es eigentlich nicht der richtige nächste Schritt ist. Und das ist sicher irgendwo gut, weil dann habe ich mich schon ein bisschen mit sowas auseinandergesetzt. Aber irgendwie ist es ja auch wichtig, dass man nicht das Ziel vor Augen verliert. Und das ist eigentlich so ein bisschen jetzt, was ich versuche in der nächsten Zeit, dass ich mich fokussiere und die Projekte, die ich wirklich vorantreiben will, vorantreibe und mich nicht so links und rechts ablenken lasse. Sehr schwierig für mich.
Aber es ist schön zu sehen, dass man doch immer wieder auch was Neues lernen kann und dass man eben, wie du gesagt hast, nie so richtig fertig ist. Und das bedeutet ja auch, dass man sich selbst immer weiterentwickelt. Ich finde das was Schönes. Ich finde das ganz, ganz tragisch, wenn ich. Und es ist tatsächlich auch eine Angst, die ich tatsächlich habe, dass ich irgendwann nichts mehr zu lernen habe. Also es ist natürlich eine total irrationale Angst, aber dass ich tatsächlich irgendwann fertig wäre und ich hätte nichts mehr zu lernen, das wäre für mich das Allerschlimmste.
Echt? Das ist nicht mal, ich habe mir noch nie überlegt, dass das eine Möglichkeit wäre. Hast du nicht ausgefühlt, es ist so ein endlos Ding? Es gibt so viel, ich habe das Gefühl, ein Messi ist doch jemand, der so viel hat und immer das Gefühl hat, ah ja, irgendwann höre ich mir dann all die Platten an und irgendwann ziehe ich mir all diese Socken an oder was weiß ich. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Kopf ist wie so, ich bin wie ein Ideen-Messi. Ich bin so, in meinem Kopf ist immer die eine Box ist voll mit, keine Ahnung, Ideen zu 100 verschiedenen Kochbüchern. Dann habe ich eine andere Box, die will dann, ich will unbedingt eine App lancieren. Aber alle sind immer so, wie willst du eine App lancieren? Und ich bin so, scheiße, das müssen wir noch machen. Dann die Webseite aufbauen, neu und anders. Es gibt so wie 100.000 Ideen und all diese Boxen. Und ich weiß gar nicht, nicht in Lebzeiten werde ich dazu kommen, die alle abzuarbeiten. Und ich wünschte, das ging alles, weil das alles so toll ist. Deshalb finde ich sehr lustig, dass deine Angst ist, dass es irgendwann fertig ist.
Also ja, weil es für mich tatsächlich das Schlimmste wäre. Ich liebe das eben auch, immer dieses Gefühl zu haben, dass es noch weitergeht, dass es noch was Neues gibt, dass man noch was anderes machen kann. Ja, das ist tatsächlich irgendwie für mich so eine Angst, dass es das irgendwann nicht mehr gäbe, dass irgendwann jemand sagt, naja, jetzt hast du aber genug gelernt, jetzt hast du genug rumprobiert, jetzt bleib mal bei einer Sache. Das wäre für mich das Allerschlimmste.
Ja, ich glaube auch. Also auch alle Jobs, die ich bis jetzt hatte, waren zum Glück, und die habe ich mir natürlich auch immer so ausgesucht, das waren nie Jobs, wo ich jeden Tag wo sich der jeder Tag wiederholt hat. Das wäre unmöglich für mich.
Ja, für mich auch. Anna, ich danke dir von Herzen. Das hat sehr, sehr Freude gemacht. Und ich bin super gespannt auf die Ausstrahlung eurer Fernsehsendung.
Ja, ich freue mich auch.
Wann sollte sie etwa kommen, so ungefähr?
Ende April sollte die erste ausgestrahlt werden.
Ende April. Okay, sehr gut.
Okay. Aber viel wichtiger ist jetzt mal, dass wir das Kochbuch, dass da kauft alle das Kochbuch von Anna und Nina. Es heißt Fresh and Simple. Das ist derzeit unser größtes Baby.
Klingt sehr gut.
Da haben wir sehr, sehr viel Arbeit und Leidenschaft reingesteckt. Wir bringen es auch im Eigenverlag raus.
Oh, wow. Sehr, sehr cool. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes. Und wenn wir dann schon wissen, wenn unsere Podcast-Folge ausgestrahlt wird, wann eure Fernsehsendung läuft, dann verlinken wir das natürlich auch.
Super.
Damit man sich direkt im Anschluss alles an euch angucken kann.
Perfekt.
Lieben Dank dir und ich freue mich, wenn wir das ganz bald mal wiederholen können, liebe Anna.
Ich würde mich auch sehr freuen. Vielen, vielen Dank dir, Isabel. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass alle Zuhörer auch so viel Spaß hatten.
Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.